dieser Stoff hat eine erschreckende Aktualität, dieses Unterdrücktsein, Gefangensein.
Also so würde ich es, glaube ich, beschreiben, dass es so ein Suchen ist die ganze Zeit.
Ja, ich muss sagen, dass mir der Text tatsächlich sehr nahe gegangen ist.
Eigentlich geht es dann um diese Beziehung zwischen dem Vater und der Tochter. Wie die Tochter aus diesem ganzen Last der Vergangenheit sich befreit.
Holz wird gedämpft, Saiten werden gedämpft. Ja, das war eine ganz intuitive Annäherung an diesen Text.
Und das ist auch ein sehr feministisches Stück tatsächlich.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo, ich begrüße Sie aus dem Tiroler Landestheater Innsbruck. Ich bin Verena Gruber und ich habe heute zwei tolle Frauen zu Gast, die Regisseurin Blanka Radozi und die Musikerin und Sängerin Maria Grafonara. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid.
Danke. Wir freuen uns auch.
Danke.
Heute geht es um Vaterzunge in einer Uraufführung. Aber davor darf ich euch beide ganz kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Blanka Radozi ist Regisseurin und Bühnenbildnerin, in Ungarn geboren und dort und in der Schweiz aufgewachsen. Sie studierte an der Angewandten in Wien Bühnenbild und Filmgestaltung und in München an der Theaterakademie Regie. Sie gewann viele Preise. Und sie hat inszeniert am Residenztheater München, Staatsoper Stuttgart, Schauspielhaus Graz und viele andere. Maria Grafonara, sie ist gebürtige Südtirolerin, lebt in Bruneck und in Wien. Sie ist sehr vielseitig, hat am Mozarteum studiert und an der Musikuni in Wien, unter anderem Instrumentalpädagogik, Chorleitung, Violine, Gesang. Viele kennen sie vielleicht auch von der Kooperation mit Hubert von Geusern. Da ist sie bis ans Schwarze Meer gereist, Maria.
Ja, das stimmt. Und zurück.
Und wieder zurück, ja, zum Glück, sonst wäre sie jetzt nicht hier. Und ja, viele kennen sie sicher auch von dem Ensemble Donauwellenreiter, mit dem sie durch viele Länder der Welt getourt ist und viele CD-Einspielungen gemacht hat. Und jetzt ist sie hier am Theater und macht die Musik für Vaterzunge. Wir beginnen mit der Musik. Es ist ein musikalisch pointierter Text, es ist Prosa. Und Maria hat dazu gleich hier die Geige, die Violine mitgenommen ins Tonstudio. Und Sie hören jetzt eine musikalische Kostprobe, ein kurzes Stück mit der Geige. Maria, ich sehe die Violine da mit vier Saiten, die mir dicker erscheinen als die der gewöhnlichen Violine. Das ist doch eine andere Bespannung und das klingt ja auch anders.
Ja, das ist richtig. Das ist eine Violine mit Oktavsaiten. Das heißt, wir bewegen uns hier quasi in der Violoncello-Klangregion und ich verwende dieses Instrument besonders gerne, wenn es darum geht, bisschen charakteristischere Klangsphären zu erstellen, weil den klassischen Violinklang, den kennt man ganz gut. Die Oktavsaiten haben natürlich eine starke Spannung und erzeugen auch einige Nebengeräusche. Manche mag das stören, ich finde es sehr charmant.
Wir kommen dann später auch noch zur Musik im Detail zurück. Jetzt beginnen wir mit dem Stück Blanka Vaterzunge. Es ist ein Sprechstück, ein Stück Sprechen heißt es auch im Untertitel.
Genau.
Von Miriam Untertiner, eine Südtiroler Autorin, Jahrgang 1994. Stimme, Sprache, Sprechen oder auch Nicht-Sprechen, das sind hier die Themen. Inwieweit geht es da auch um ein Ringen um Sprache?
Also wir ringen um die Sprache in dem Probenprozess, das kann ich so sagen. Was das Spezielle eigentlich, glaube ich, an der Sprache von Miriam ist, dass sie sehr viel mit Wiederholungen arbeitet, dass man immer versucht oder dass sie immer versucht, das Richtige zu finden, das richtige Wort zu finden und dafür immer Runden rennt irgendwie. Also so würde ich es, glaube ich, beschreiben, dass es so ein Suchen ist die ganze Zeit.
Bleiben wir vielleicht zunächst beim Inhalt. Es handelt sich ja um eine wahre Begebenheit. Es geht um einen abgelegenen Ort, die Enge einer dörflichen Gesellschaft. Was sind denn so die Eckpunkte dieser Geschichte?
Also die Eckpunkte sind an sich sehr einfach. Wir haben eine Familiengeschichte. Es gibt eine Geburt von einem Erstgeborenen, ein Tod von diesem Erstgeborenen. Wir haben den Tod der Mutter. Wir haben die Tochter, die alleine bleibt mit dem Vater. Und eigentlich geht es dann um diese Beziehung zwischen dem Vater und der Tochter. Und wie quasi die Tochter aus diesem ganzen Last der Vergangenheit, der Familie, sich befreit.
Also eine Befreiungsgeschichte.
Auf jeden Fall, genau.
Maria, es ist eine Geschichte, die natürlich sofort Bilder im Kopf entstehen lässt. Du kommst ja selber, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, aus der Enge eines Tals. Ich darf das sagen, weil ich selbst Südtirolerin bin. Aus dem Pustertal, bist natürlich auch anders aufgewachsen jetzt als Maria in dieser Geschichte. Aber wie ist es denn dir ergangen, als du diesen Text das erste Mal gelesen hast?
Ja, ich muss sagen, dass mir der Text tatsächlich sehr nahe gegangen ist, weil ich hatte das Glück, nicht in so einer vorbelasteten Umgebung groß zu werden. Also bei mir gab es in der Familie sehr viele Freiräume. Aber natürlich habe ich allgemein gespürt, was rechts und links von mir passiert. Und gewisse Strukturen waren einfach omnipräsent. Und diese Strukturen schreien einem aus Miriams Text geradezu entgegen. Und gerade als Frau empfindet man das natürlich noch stärker. Und deswegen, ja, das war eine ganz intuitive Annäherung an diesen Text.
Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie bringt man das auf die Bühne? Da gibt es ja nicht wirklich eine Handlung und keine Dialoge. Wie bist du das? Wie seid ihr das angegangen, Blanka?
Ich glaube, wir haben versucht, eine Handlung zu finden. Die gibt es tatsächlich auch. Eben, wie gesagt, das ist ja eine Geschichte, in der was sich entwickelt. Das hat einen Anfang und es hat eigentlich ein Ende. Und das war, glaube ich, das Erste, was wir gemacht haben, das so rauszuschälen. Also was sind da die Stationen? Und das ist tatsächlich auch in dem Text so, dass Miriam das auch so strukturiert. Also man kann sich eigentlich ganz gut an ihrer Struktur entlang arbeiten. Und das ist gar nicht so schwer.
Es gibt 5 Schauspielerinnen. Die Figur, genau, der Maria ist ja nicht sozusagen für eine Schauspielerin vorgesehen. Niemand ist Maria, alle sind Maria. Wie können wir uns das vorstellen?
Wir haben Maria nicht, aber es wird sehr viel von ihr gesprochen. Und das ist eigentlich, was sie so zum Leben erweckt.
Es gibt dann so Motive wie den Buckel oder die Geschichte des Bodens. Das ist, wenn man das zum ersten Mal hört, ein bisschen befremdend vielleicht. Aber das sind wichtige Elemente.
Also wir haben auf der einen Seite Maria als eine Person, über die gesprochen wird, und auf der anderen Seite haben wir den Boden, den wir auf der Bühne haben. Und die zwei können ja nicht direkt miteinander interagieren, aber sie können quasi durch die Erzählung irgendwie verkörpert werden.
Wird auch mit Ausstattungselementen zum Ausdruck gebracht. Es gibt dieses Korsett.
Es gibt diesen Korsett, aber es gibt auch so eine Art Buckellandschaft an dem Körper. Also wir versuchen wirklich für alles, was so im Text erwähnt wird, auch so Bilder zu finden. Und der Korsett ist quasi das, was Maria von ihrem Vater auferlegt kriegt und sie tatsächlich aufrichtet, um gerade zu stehen, und sie dazu zwingt, gerade zu stehen, ohne dass sie eigentlich das will.
Wir haben jetzt nochmal Musik. Maria, du nimmst nochmal die Geige zur Hand. Was hören wir denn jetzt?
Es gibt eine Stelle, an der eben die Mutter ihre Tochter gebiert, aber eigentlich überhaupt kein Interesse zeigt an ihr und sich einfach wegdreht und dann diese Erde verlässt. Das ist eine sehr harte Stelle im Text. Wir haben das musikalisch einerseits aufgegriffen. Es gibt einen kurzen Moment der Ernsthaftigkeit, fast würde ich sagen der Feierlichkeit. Also man kann da vielleicht an eine Art Trauer Marsch- oder Begräbniszeremonie denken. Im Stück allerdings verliert diese Szene dann sehr schnell ihre Harmlosigkeit und gerät zu einer totalen Hysterie, zu einem Wahnsinn. Das muss man sich dann aber auf der Bühne anschauen. Das können wir hier jetzt im Studio nicht nachstellen.
Maria, als ich dich bei einer der ersten musikalischen Proben erlebt habe, saßt du am Klavier und die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler rund um dich herum. Sie haben gepfiffen, gesummt, gesungen und im Kreis war das und du hast angefeuert. Und das ist ja keine Arbeit mit Musikprofis, auch wenn natürlich alle SchauspielerInnen musikalische Ausbildung haben, aber das sind natürlich keine SängerInnen. Wie viel verlangst du denn dem ganzen Ensemble ab?
So viel wie möglich und so wenig Überforderung wie möglich. Es ist eine spannende Gratwanderung, eben die Arbeit mit Schauspielenden. Sie haben Erfahrung mit der Stimme. Es ist aber spannend, dass die Sprechstimme sich dann doch von der Gesangsstimme deutlich unterscheidet und dass das anscheinend ein ganz anderer emotionaler Zugang ist. Also man muss das berücksichtigen, dass das nicht selbstverständlich ist und man kommt mit gewissen Ideen und Vorstellungen in die ersten Proben und muss dann abchecken, was geht, wo kann man weiterwachsen und wo muss man dann einfach sagen, okay, wir finden den bestmöglichen Kompromiss, weil so wie ich es vielleicht gedacht habe, es gar nicht umsetzbar ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass man da bis zum Schluss offen bleibt und versucht, den Leuten zu helfen. Also ich möchte einfach, dass sich das Musikalische gut anfühlt und richtig für die Gruppe und dass sie das am Schluss dann einfach mit ganz viel Freude und Spaß auf die Bühne bringen und ohne Angst. Und das erfordert natürlich immer ein paar Kompromisse und neue Wege.
Wie setzt du denn jetzt vielleicht auch nochmal ganz allgemein diese Enge des Tals, diese Enge dieser dörflichen Gesellschaft und auch die Befreiung Marias musikalisch um? Was war dir da wichtig? Welche Ebenen spielen da miteinander?
Also im Grunde bewegen wir uns vom Instrumentarium her zum Beispiel in einem sehr hölzernen Bereich. Also dieses erste Durchlesen vom Text. Es geht sehr viel um Holz, es geht um den Boden, der quasi zum Freund wird von Maria, es geht um das Holzkorsett. Also Holz kommt immer wieder. Es war mir irgendwie ein Anliegen, dieses Ambiente auch ein bisschen, diese Härte auch ein bisschen klingend zu machen, hörbar zu machen. Ich arbeite sehr viel mit gedämpftem Instrumentarium, also Holz wird gedämpft, Saiten werden gedämpft. Es gibt ein bisschen verführerische Klänge im Sinne von Anlehnung an unsere volksmusikalischen Hörgewohnheiten, die aber dann wieder aufgebrochen werden, vor allem mit sogenannten Störgeräuschen, also nicht harmonischen Geräuschen. Es gibt von der Stimme her eben nicht nur jetzt die reine vokale Form, sondern es sollen auch alltägliche Geräusche wie das Pfeifen, wie ein Schnalzen, wie andere Dinge vorkommen, dass es eben nicht so klassisch chorisch wirkt. Also einfach eine gewisse Bodenständigkeit, die manchmal schön und hoffnungsvoll klingt, aber im Hintergrund auch immer so ein bisschen seltsam und bedrohlich bleibt. Das war, glaube ich, so meine Grundstimmung zu dem Ganzen.
Das Stück scheint ja etwas schwer und düster. Ist ja schon dieser schwarze Querbalken über dem Buchstaben T im Titel Vaterzunge ein deutliches Signal. Gibt es auch eine leichte, luftige Ebene, Blanca? Es nimmt ja schließlich ein gutes Ende. Sie befreit sich. Anders als die Großmutter der Autorin, die ja hier auch Vorbild war, die musste das anders erleben. Wie habt ihr denn diese Atmosphären herausgearbeitet? Oder wie wichtig war dir auch, dass es vielleicht eine humorvolle Ebene auch gibt?
Ich versuche eigentlich immer, egal was ich für einen schweren Stoff mache, und den mache ich eigentlich oft, irgendwie so Humor reinzubringen. Also es gibt ja immer so kleine Momente, die irgendwie witzig sein könnten. Und da können die ZuschauerInnen eigentlich einen kurzen Moment durchatmen.
Ihr habt ja auch Videos aufgenommen. Es gab einen Tag, wo ihr in der Stadt kursiert seid. Vielleicht hat der eine, die andere von Ihnen 5 Vögel in der Stadt gesehen, letzthin.
Also das war wirklich ein sehr toller Tag, finde ich. Und wir hatten sehr viel Spaß und sind da in diesen Kostümen durch die Stadt gegangen. Was daran, glaube ich, ganz gut ist, dass wir die Figuren, diese seltsamen Pärchenfiguren, in die Stadt reingebracht haben, damit auch so ein bisschen heutige Seite des Ganzen ja, darstellen können. So.
Maria, das Heute spielt ja letztendlich schon eine Rolle. Die Geschichte lässt sich ja überall hin und in jede Zeit verorten. Wo ist diese Geschichte aktuell über einen geografisch-historischen Kontext hinaus?
Ja, leider würde ich gern was anderes sagen, aber sie ist sehr aktuell und zwar insgesamt global gesehen. Es haben sich natürlich ganz viele wichtige Dinge ereignet in den letzten Jahrzehnten. In manchen Ländern haben sich, also die Menschenrechte allgemein, aber insbesondere eben die Wahrnehmung und die Rolle der Frau natürlich extrem zum Positiven gewendet. Ich glaube auch, dass wir da in Mitteleuropa in einer Blase der Glückseligkeit leben ein bisschen. Aber bei uns ist auch noch sehr viel zu tun. Ich merke das sehr oft in der Alltagssprache, immer noch ein bisschen in der Art, wie Witze erzählt werden, in vielen Kleinigkeiten. Natürlich merkt man es dann auch in jeder höheren Ebene in der Arbeitswelt, im Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Und global gesehen natürlich gibt es leider immer noch viele Länder, wo die Geburt einer Tochter eben nicht so viel wert ist wie die Geburt eines Sohnes. Und da müssen wir uns nichts vormachen, da herrschen sehr alte, sehr archaische Muster immer noch vor. Und es ist uns allen zu wünschen, dass wir das gemeinsam irgendwie überwinden. Aber wie gesagt, dieser Stoff ist zufällig im Tirol, der, weiß ich nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts angesiedelt, aber hat eine erschreckende Aktualität, dieses Unterdrücktsein, Gefangensein und sich befreien müssen, diese Erwartungshaltungen, sich davon befreien müssen, zu erkunden, wer ist man wirklich, was ist für einen selber wichtig und Freiheit, das ist sehr, sehr omnipräsent und aktuell.
Und das ist auch ein also sehr feministisches Stück tatsächlich. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe von uns allen, das so herauszuarbeiten oder wirklich klarzumachen.
Wobei der ganz letzte Satz ist dann, dass der Buckel immer noch da ist.
Ja, der ganz letzte Satz ist nicht, dass der Buckel immer noch da ist, sondern der ganz letzte Satz ist Musik von Maria. Und das ist tatsächlich eine Befreiungsmusik. Wobei ich schon auch finde, dass diese Akzeptanz einer Krankheit oder diese Akzeptanz dieses Buckels durchaus sehr viel aussagt.
Und an dieser Stelle vielleicht nochmal, um welche Krankheit handelt es sich da?
Um Morbus Scheuermann. Also es ist eine Vermutung von uns, das wird so ganz konkret von Miriam nicht gesagt, aber es ist ziemlich klar, dass es um diese Krankheit geht. Das ist die Krankheit, wo man sich immer mehr zum Boden blickt. Das sieht man immer wieder, Frauen und Männer, vor allem ältere Generationen, die das haben.
Das nehme ich gleich als Stichwort. Ja. Die Musik hat das Ende und auch wir in diesem musikalischen Live-Podcast haben Musik am Ende.
Ja, also ich deute jetzt ein Motiv an. Das war eigentlich das erste Motiv, das mir zu dem Stoff eingefallen ist und das war eine Art Seufzen. Wir haben es dann sehr stark rhythmisiert, damit wir ein bisschen Schwung auch kriegen in die Bude. Aber dieses Motiv zieht sich in verschiedenen Tonarten und Tongeschlechtern und Färbungen eigentlich immer wieder durchs Stück. Und das ist jetzt einfach eine Art davon, wie dieses Motiv klingen kann.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart bei uns im Tonstudio. Ich wünsche dieser Uraufführung, diesem Stück sehr viel Erfolg und euch mit dem Ensemble auch. Ich verabschiede mich für den Ton Christian Rinner und Gunther Essig und am Mikrofon Verena Gruber. Bis bald.